Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen. Aufgeräumt.
Heute mal aufgeräumt. Untergang Kirche. Zu Gast Schwester Judith.
Ja, hallo Judith. Schön, dass du hier bist. Oder Schwester Judith, ja eigentlich für andere, aber ich sage ja nur Judith. Genau. Stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du so?
Oh, im Moment, also ich bin immer Schwester Judith. Im Moment mache ich Seelsorge, Spiritualitätsvermittlung in unseren Kinderdörfern in Rheingau und im Hunsrück vor allen Dingen und Mitarbeiterschulungen. Das ist mein Hauptberuf im Moment. Ansonsten lebe ich gerade mal alleine in einem kleinen Haus, weil der Konvent in Erbach aufgelöst ist und bin ganz gerne mal ab und zu in den großen Konventen, die wir noch haben,
Ja. Erklär doch gern mal nochmal genauer, also ich weiß es jetzt ein bisschen, aber es ist ja schon auch interessant, gerade wenn du dann sagst, du bist Schwester, du sitzt hier in Zivil. Mhm. Für mich ist das inzwischen ganz normal, weil ich weiß, die bethanischen Dominikanerinnen, die gehen oft zivil, aber für viele vielleicht doch nochmal neu. Und auch, was ist der Orden? So ein bisschen Background zu deinem Schwestern-Dasein, sag ich
mal. Hättest du mir erzählt, dass du das Ganze hier per Video machst, ne, hätte ich ja vielleicht auch ein Habit angezogen.
Dann bin ich ja froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil, ja, sonntags oder so, aber ich glaube, ja, ich kenne dich mehr zivil als in Habit. So.
Nee, wir tragen das wirklich auch nur, das ist ein liturgisches Gewand für uns und für große Feste. Wann tragen wir den Habit, also das Ordensgewand, wir tragen den zum Gottesdienst. Eigentlich auch nicht mehr. Also Weihnachten, Ostern, auf Katholikentag, da tragen wir wirklich den Habit. Ansonsten, wenn ich Gottesdienste zu leiten habe, ja.
Ja. Wobei, es gibt schon auch noch Mitschwestern, Ältere, die den öfter tragen, oder?
Also nicht mehr viele.
Okay.
Eigentlich kenne ich nur noch zwei.
Okay.
Okay. Ja, das war ja mal, irgendwann hatten wir das aufgegeben, als nach dem Konzil das möglich war. Und wir hatten ja, waren fast alle Schwestern waren im Kinderdorf als Kinderdorfmütter und das ist nicht so typisch Dominikanerin von Bethanien. Wir sind ein bisschen pragmatisch. Sind die Kinder mit uns irgendwo in die Stadt gegangen und dann haben die Leute sie angesprochen als Heimkinder. Und dann hat eins von den Kindern gesagt, ja hör mal, weiß ich nicht, welche Schwester das war, Lene wahrscheinlich, wenn du so mit uns gehst, dann wissen doch alle, dass wir aus dem Heim kommen. Und ihr sagt doch immer, es ist unser Zuhause und kein Heim. Und so, ja, dann müssen wir anders mit den Kindern rausgehen. Als dann okay. Die Schwestern im Kinderdorf anfingen, keinen Habit mehr zu tragen, wollten die anderen auch keinen mehr.
Du leitest mich jetzt ein bisschen zum Thema über, bevor wir jetzt so ganz weiter wegkommen. Weil ja, finde ich total gut, dass ihr da so offen seid und eben auch geguckt habt, wie geht es den Kindern gut. Und trotzdem habe ich genau aus dem Grund dich eingeladen, dass du eine Ordensfrau bist, dass du in der Kirche, in dem System Kirche ja als Orden, als katholischer Orden eingebunden bist. Weil das Thema heute soll so ein bisschen sein, Glaube und Kirche. Mhm. Auch ein bisschen kritischer, weil ich schon von einigen angesprochen werde, auch weil ich jetzt diesen Podcast mache, weil mehrere wissen, okay, ich arbeite im Kinderdorf und erwähne das ja auch und damit gebe ich dem ja auch ein Gesicht. Aber es ist ja auch das Kinderdorf ist ja unter christlicher Trägerschaft, ist ja unter Trägerschaft vom Orden. Und ja, ich meine, jeder weiß in der Öffentlichkeit, in der Diskussion, dieses ganz ja heikle Thema, was ist Kirche, wie geht Kirche mit Menschen um? Und populistische Bemerkungen, wenn wirklich so Sachen kommen wie, wie kannst du bei den Kinderfickern arbeiten? Da sage ich, das kann ich abwinken, weil das ist für mich so unterste Schublade, da gehe ich gar nicht groß drauf ein, weil so sagt man es nicht. Es sind halt einzelne Menschen, die schlimme Dinge gemacht haben. Aber ich muss schon zugeben, und deswegen habe ich dich auch so ein bisschen als Unterstützung eingeladen, weil es mir sehr schwer fällt, manchmal zu beantworten. Auch ich bin erschrocken, gerade wenn jetzt die Listen, die ersten Jahr kommen, Kirche fängt jetzt erst an aufzuarbeiten, was ich wirklich echt fragwürdig finde, hätte ich nie so gedacht, dass meine Kirche, sage ich jetzt mal so ein bisschen, da so mit diesem Thema über Jahre umgegangen ist. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Und kommen da auch in so eine Sprachlosigkeit, wie nah es ist und so schwer mir das fällt, aber ich muss schon zugeben, wie viel. Ja. Wie viel da doch auch, also ich kann es nicht nur wettmachen mit, naja, Missbrauch findet leider überall statt und es ist nur ein Phänomen. Ich habe schon das Gefühl, Kirche, und jetzt will ich das Wort dir geben.
Ja.
Wie gehst du? Also ich kann mir vorstellen, auch du wirst ja mit solchen Sachen konfrontiert.
Definitiv. Also es ist immer noch, glaube ich, mein Glück, dass ich Schwester und damit Frau bin. Das ist nicht ganz so schlimm.
Das stimmt.
Priester, die sind im Moment ehrlich. Also die tun mir inzwischen einfach leid, weil jeder unter Generalverdacht steht, der Priester ist in dieser Kirche. Das tut mir wirklich leid, weil da gibt es auch durchaus richtig, richtig Nette, die einfach nur wirklich gut wollen und schwierig im Moment. Warum das bei Kirche gerade so aufgeploppt ist, und das ist ja egal, ob katholische oder evangelische Kirche, ich fürchte, dass das ja nur ein kleiner Teil des Problems ist, ist der sexuelle Missbrauch. Das ist ja einfach eine Machtmissbrauchsfrage. Und die Kirche hat wenig reflektierte Machtstrukturen, muss man mal so sagen. Und das ist auch der Grund, weswegen es nicht aufgeklärt wurde und wird. Weil du rüttelst an Strukturen und an alteingefahrenen Selbstverständlichkeiten. Vor allen Dingen, wieso? Das ist doch normal. Das ist seit Hunderten von Jahren so. Ja? Und dann geht das nicht.
Okay.
Ja.
Also du räumst schon ein. Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe immer so ein bisschen auch versucht, das so lange, also nicht wegzudrücken, aber zu sagen, naja, es liegt halt einfach dran, dass es eine große Institution ist, dass Kirche ein Raum ist, wo viele, viele Menschen sind. Und wo viele, viele Menschen sind, gibt es halt auch immer Menschen, die blöde Sachen machen und schlimme Sachen machen. Kommen da an meine Grenzen, wenn ich dir jetzt so zuhöre, sagst du ja schon, dass du schon meinst, es hat schon auch mit dem System und der Struktur zu tun.
Ja.
Machtstruktur, erzähl mir mal ein bisschen, was meinst du da so genau drunter?
Naja, ich denke, was du ja immer hast, da wenn etwas absolut gesetzt wird, jeder absolute Herrscher missbraucht. Jeder. Also das ist normal.
Okay.
Das gehört dazu. Selbst absolut herrschende Erzieher und
Hallo? Kinderdorfmütter wolltest du vorhin
sagen. Väter missbrauchen ihre Kinder, weil sie sie ja nicht zum Wort kommen lassen, weil sie nicht wirklich wissen wollen, was in dem Kind vorgeht. Und ich glaube, zumindest das, was ich bei Kirche beobachtet, es gibt keine hohe Kultur bei uns, wirklich zu hören, was die Menschen wollen und wonach die Menschen sich sehnen. Und es ist auch, das ist schon immer die Behauptung, dafür sind wir da, wir sind Seelsorger, um zu gucken, dass die Menschen ihren Weg zu Gott finden. Aber in den vorgefertigten Formen, die wir als Kirche anzubieten haben. Und dann wird es schwierig, weil die Menschen ihren Weg zu Gott so nicht finden.
Judith, ich lade dich hier ein als Vertreter der Kirche, weil ich denke, du als Ordensfrau, und du zerstörst hier meine grundsätzlichen Meinung. Ich finde ja super, genau darum habe ich dich auch eingeladen, weil ich ja weiß, dass du schon sehr offener durch die Welt gehst. Aber wenn ich das so höre, also bei all den Zweifeln ist mir Kirche wichtig.
Ja.
Ich bin im Moment sehr im Zwiespalt, was ist Kirche, was ist Glaube? Da wollte ich gleich auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber jetzt nochmal so Kirche, du sagst, diese Strukturen wenig hinhören, was der Mensch will. Da fällt mir jetzt ganz spontan ein, lese ich ab und an, man soll sich glauben, auch mal in der Bibel und finde die Bibel eigentlich schon ein ganz tolles Lebensbuch. Und da hatte ich vor kurzem auch mal so eine Erkenntnis, Jesus, der ja im Neuen Testament kommt, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt.
Mhm.
Jetzt denke ich, daraus ist doch die Kirche geboren.
Das ist so.
Die christliche.
Ja.
Und du sagst mir jetzt so, aber eigentlich ganz ehrlich, in vielen Strukturen nicht verstanden, was der will, oder?
Nein, glaube ich einfach, dass sich über die Jahrhunderte da was anderes rausgebildet hat. Und es hat eben Macht gegeben in der Kirche. Und das hört ja gerade auf. Die Kirche hat ja bald keine Macht mehr. Und ich denke, damit hat sie die große Chance, neu anzufangen. Ich finde das nicht schlimm.
Okay, ein neuer Anfang. Super.
Eigentlich finde ich das für die Kirche im Moment eine gute und eine chancenreiche Zeit.
Jetzt muss ich mich kurz sortieren. Du das so sagst, man sagt ja auch, jedes Extrem muss wieder umkippen. Sag mal, Reformation, da ist die evangelische Kirche rausgeworden, da war ja die Macht der Kirche, also mit Ablässe und so, sag ich mal, die hohe Zeit.
Ja.
Dann hat man ja, glaube ich, schon versucht, sich weltoffener zu machen. Ich habe einfach andere eigene Erfahrungen, also eher positive. Aber wenn du das so sagst, also ich bin einfach auch sehr traurig zurzeit oder manchmal auch resigniert, weil mir der Glaube halt was Wichtiges ist. Also ich laufe jetzt nicht mit dem Hardingschein rum. Also ich glaube, mein Glaube ist schon sehr geerdet und hat ganz viel mit mir als Person zu tun, mit mir als Mensch. Es ist ein Teil von mir. Ich kann das auch jetzt nicht nur in der Kirche verorten. Aber wenn du dann so sagst, dieser Untergang, ich nenne es jetzt mal Untergang oder diese Krise oder diese Machtlosigkeit, mir fällt auch schwer, zu was soll ich meine Kinder, meine Jugendlichen heranziehen, weil ja eine positive Kirche ist so machtlos und nicht spürbar. Und das merken ja auch die, es hat keinen Reiz mehr.
Naja, was ist Kirche eigentlich? Ne? Eigentlich ist Kirche, ganz platt gesagt, die Gemeinschaft derer, die glauben. Das hat wenig mit Liturgie zu tun, das hat wenig mit Kirchenstrukturen zu tun, das hat wenig mit Hierarchien zu tun. Es ist die Gemeinschaft derer, die glauben. Und da, wo Menschen sich treffen, das sagt ja Jesus mal irgendwann, ne, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, ja, du und zwei von deinen Kindern, die irgendwie versuchen zu gucken, was Gott für sie in ihrem Leben bedeutet, ist Kirche. Da bin ich mitten unter ihnen, dann ist das Kirche.
Ja.
Ja. Und das kann sehr positiv sein. Und dann gibt es schöne Aufbrüche, auch innerhalb der verfassten Kirche, wo Menschen sagen, so wie wir das jetzt machen, ist das nichts. Wir machen das jetzt anders. Und das geht. Und das lässt ja auch die Hierarchie jetzt zu. Ja? Also ich meine, inzwischen ist das selbst bei den Bischöfen angekommen, dass es so nicht weitergeht, wie es gerade geht, weil sie verlieren einfach nur alle Menschen. Wobei ich das schon ein ganz, ganz, ganz fürchterliches Wort finde, weil sie gehörten ihnen nie. Also
ja.
Du verlierst nichts, was dir nicht gehört. Das ist eigentlich, ist das ja noch in den Worten, die wir brauchen. Der Papst ist der Diener aller. Ja? Also alle, der ganze Kirchenstruktur ist verbal verfasst als Dienst an deinem Glauben. Am Glauben der Einzelnen. Und die sind die, um die es eigentlich geht, ja? Dafür ist die Kirche da, deinem Glauben zu dienen. Sofern sie das tut, ist es gut. Sofern sie das nicht tut, verpasst sie gerade ihre Aufgabe. Thema verfehlt.
Super, Thema verfehlt, 6 Sätzen. Jetzt, wir drehen gerade die Rollen um, wollte ich dir nur mal sagen. Ich wollte es eigentlich andersrum. Jetzt verteidige ich mal die Kirche und du...
Finde ich gut, das wird den Leuten bestimmt gefallen.
Ja, super. Hatte ich mir anders vorgestellt. Aber also, ich gehe jetzt mal zurück in meine Kindheit,
ja,
in meine Jugend, wie ich groß geworden bin. Und natürlich, ja, wenn du sagst, die Kirche soll dem Glauben dienen und wenn es das nicht tut und es reichen 2 oder 3, die zusammenkommen. Aber der Mensch ist auch der Mensch und... Mhm. Ich sag mal so, das hat dann auch mit meinem Glaubensbild zu tun. Ich glaube, ich alleine für mich, Ego kann nicht glauben, da brauche ich es Du für. Und aus Ich und Du wird ein Wir. Dann sind wir bei der Kirche. Da bin ich noch ein Herr. Und trotzdem, glaube ich, braucht es, oder ich habe es gebraucht, zumindest im Heranwachsen. Also ich bin in einer katholischen Gemeinde und einer Familie groß geworden, wo der Glaube eine Rolle spielte. Aber positiv, viele haben ja auch negative Erinnerungen. Also es war keine Drohung oder irgendwas, sondern ich glaube, meine Eltern waren da ihrer Zeit vielleicht auch sogar echt voraus. Ein sehr menschenbejahendes Bild. Aber natürlich gab es auch sowas, wo wir gehen zur Kirche, weil wir als Familie zur Kirche gehen, weil uns das wichtig ist. Und nur eben aus Lust und Laune nicht mitgehen, gab es nicht. Ja. Irgendwann gab es die Zeit, wo ich älter wurde, wo ich entscheiden durfte. Aber da war das gar nicht mehr relevant, weil wir hatten ganz viele Jugendliche, die auch zur Kirche gingen. Also es war einfach noch normal. Ich weiß, wir haben uns immer samstags abends vor der Kirche getroffen und dann wurde gesagt, wo wir nachher auch in heißen Zeiten saufen gehen, feiern gehen, Spaß haben. Wir haben uns über den Glauben viel auch unterhalten. Wie geht's uns? Was sagt uns der Glaube? Also das, was es eigentlich sein sollte. Und wir hatten, ich kann mich an 2, 3, damals hieß es Kapläne, die oft für die Jugendarbeit zuständig waren, ja auch Kirchenleute, die nachher Priester wurden. Wir hatten, soweit ich weiß und gespürt habe, keinerlei dabei, die irgendwie zu mir gegenüber oder dass ich es gemerkt hätte, übergriffig oder irgendwas waren oder Machtmissbräuch nicht, überhaupt nicht. Es waren Lebensberater neben meinen Eltern, wie ich meine Eltern scheiße fand.
Ja.
Und ja. Ich weiß nicht, wo ich heute stände, wenn es die Zeit nicht gegeben hat. Es war für mich eine ganz wichtige, heiße Zeit, schwierige Zeit. Ja. Ich habe da auch viele, ja, wenn man sagt, so seelsorgerische Gespräche, aber der uns dann auch manchmal zurückgeholt hat, wenn ich pubertär voll unterwegs war und ich bringe mich um oder meine Eltern und ich hau ab. Und das ist was, das habe ich so positiv für mich und mein Leben und meinen Weg erlebt. Und da ist so meine Trauer.
Ja.
Ich sehe, ich kann meinen Kindern, Jugendlichen das nicht bieten. Und wenn du so sagst, ja, ich kann mit ihnen reden, mache ich auch oft über Glaube eben. Weil wenn sie sich mit mir unterhalten, unterhalten sie sich auch über meinen Glauben, weil das gehört bei mir zusammen.
Ja.
Aber das ist ja zu wenig. Das ist ja zu wenig, um tragbar zu sein, um zu einem erwachsenen eigenen Glauben zu finden. Und ich merke halt, es ist viel mehr Ablehnung und ich verstehe die Ablehnung ja auch dieser Kirche gegenüber, aber auch wenig Alternativen, außer, ja, ich glaube an irgendwas und jetzt lebe ich mal mein Leben. Und ich habe einfach so ein bisschen Angst, und das sehe ich ja nicht nur bei meinen, sondern gesellschaftspolitisch, wenn da es nichts anderes gibt. Also ich habe jetzt eine Jugendliche, die hat jetzt einen muslimischen Freund und muslimisch ist für mich genauso eine Religion wie unsere, die genauso Auswüchse haben, die kacke sind wie bei uns, aber wenn ich sehe, da ist der Glaube bei dem, hat mitten im Leben was zu tun.
Ja.
Das ist sein Leben und spielt in sämtlichen Alltagssachen eine Rolle.
Ja.
Und das fasziniert die Jugendliche total. Und die dann so sagt, also ich bin am Überlegen, meinen Glauben zu wechseln, weil der Glaube sagt mir viel mehr.
Mhm.
Das tut mir dann auch weh. Ich kann es auf einer Seite verstehen. Und im Ende sage ich, es ist der eine Gott und wie man gut lebt und wie man, ist mir auch egal. Es tut mir aber trotzdem weh, weil ich schon glaube, dass in unserer christlichen Kirche ganz viele tolle Sachen sind.
Ja, glaube ich auch.
So, und jetzt bist du dran, doch jetzt mal für unsere Kirche zu reden.
Ja, nein, das glaube ich auch. Ich glaube vor allem, dass die Botschaft des Christentums eine ist, die sich durch nichts anderes ersetzen lässt. Weil was wir glauben, was wir ja letztlich glauben, ist, dass in Jesus Gott Mensch geworden ist. Also es ist die einzige Religion, die ich kenne, die davon ausgeht, dass Gott sich verletzlich macht, weil er so sehr liebt. Ich liebe den Islam. Also alles, was ich vom Islam gehört habe und von diesem barmherzigen Gott, kann ich ganz toll finden. Aber dieser Gott liebt nicht. Also der ist zugewandt, der ist barmherzig, der ist nahe seinen Menschen, aber er ist nicht auf derselben Stufe. Und das finde ich großartig im Christentum. Deswegen liebe ich das und werde es nicht aufgeben, ja? Aber wir müssen, wenn wir das verkünden, natürlich genauso sein. Und ja, ich glaube, dass ich spreche jetzt nicht mit irgendwelchen Dogmen oder so, ich glaube, dass da der Fehler drin liegt. Wenn ich an einen Gott glaube, der wirklich Mensch geworden ist, sich darauf eingelassen hat, so zu werden wie du und ich, dann kann ich nicht sagen, ich vertrete den, indem ich mich über alle anderen stelle und sage, was die zu tun haben. Das funktioniert nicht. Die Verkündigung muss anders gehen. Und dass pubertierende Jugendliche eine Orientierung brauchen, das wissen wir beide, ja,
ja.
Ganz dringend. Aber es ist ja das gleiche Problem, was wir mit der Pädagogik ja auch haben. Es gab mal eine sehr autoritäre Pädagogik. Das war auch einfacher in der Pubertät. Da sagte man denen einfach, da geht's lang. Und die haben gesagt, nö. Und dann waren die Fronten klar und so geht das. Ja, aber so funktioniert das ja heute auch nicht mehr. Nicht in unseren Breitengraden. Man setzt sich mit den Kindern auseinander, sie tun es dann hinterher trotzdem nicht, man kann aber auch gar nicht wirklich was dagegen sagen und so. Ja, das ist so. Aber ich glaube, an dem Punkt ist für mein Gefühl gerade die Kirche auch zu merken, das funktioniert nicht mehr mit den Dogmen, mit den Vorschriften, mit dem, was wir sagen, das musst du aber damit. Ja, was denn damit? Glaubt eh keiner mehr, dass er hinterher in die Hölle kommt.
Hallo?
Nein. Ja, ich meine, das war mal ein gutes Mittel zu sagen, wenn du das nicht tust, dann, ja. Sonntagspflicht, also hat sich ja spätestens seit Corona ernstlich aufgelöst. Es gibt es keinen mehr, der daran noch glaubt, dass man sonntags in die Kirche gehen muss, nachdem der Not gehorchend die Bischöfe selbst gesagt haben, besser nicht, ja. In dieser Zeit, wo man sich
ansteckt. Ach so, in der Corona-Zeit, ich denke schon gerade.
Ist die Sonntagspflicht aufgehoben? Ich musste ein bisschen lachen, weil ich dachte, wer spricht denn heute noch so? Aber in der Tat stelle ich fest, selbst in der sehr lebendigen Gemeinde, in der ich zurzeit lebe, in Erbach, da
Nach Corona sind deutlich weniger Leute in die Kirche gekommen, weil die festgestellt haben, also wenn man es da nicht musste, muss man es ja vielleicht überhaupt nicht. Und wofür muss man es denn? Auf der anderen Seite entdecke ich bei den Leuten, die ja mit mir dann auch Gott sei Dank viel sprechen, also sie finden das eine große Entlastung, dass sie jetzt den Sonntagvormittag frei haben, stellen aber fest, wir treffen uns nicht mehr. Wo begegnen wir uns denn überhaupt noch? Außer auf der Arbeit und vielleicht beim Weintrinken. Aber das muss man immer so aktiv angehen. Es gibt diese Selbstverständlichkeit nicht mehr, mit der man sich sonntags einfach getroffen hat, weil alle in der Kirche waren. Ich habe dafür keine Lösung. Aber ich denke, das ist ein guter Moment, wo die Menschen feststellen, uns fehlt was. Wir hätten gerne was. Das, was wir hatten, werden wir so nicht wiederkriegen. Das ist vorbei.
Aber das trifft es ja. Also auch ich gebe zu, weil ich einfach sage, also im Kinderdorf haben wir ja ganz regelmäßig plus minus alle 2 Wochen Familiengottesdienst. Finde ich auch total toll. Der läuft auch jetzt nach Corona wieder genauso weiter mit unterschiedlichen Stufen. Also auch da ist, dass der lebendiger gestaltet wird, anders gestaltet wird. Da waren wir aber auch schon immer sehr, es hat immer jedes Haus hat mal vorbereitet. Das heißt, es war eh immer sehr kreativ, sehr auf Kinder ausgerichtet. Aber ich habe jetzt keine Kinder mehr. Und ich sag auch, so toll ich diese Kindergottesdienste finde, es ist nicht was, wo ich sage, ich gehe da hin und habe eine Quelle, weil ich brauche ja auch eine Quelle. Ich brauche Input, ich brauche Austausch. Ja. Ich brauche was, Begegnung, eben von ich zu du zu wir. Ich habe auch genossen, den Sonntag jetzt pennen zu können. Die Jugendlichen kriege ich da eh oft nicht zu. Wir fahren ab und an mal sonntags zum Gottesdienst. Also es ist schon noch irgendwie so der Sonntag. Aber wir fahren teilweise bis Köln oder Koblenz, um mal einen bewegenden Gottesdienst, wo ich nachher was mit anfange, wo man in die Diskussion kommt. Wenn ich hier in der Gegend gehe, es tut mir leid. Ich gehe dann da frustriert raus und denke, ja, ich kann doch das, was ich habe das auch noch lange gepredigt. Wir sind regelmäßig alle 2 Wochen zur Kirche gegangen. Aber ich merke ja selber, nur weil, ja warum eigentlich es eine Pflicht gibt, die es dann doch nicht gibt, es ist ja albern, es muss ja gefüllt sein, weil sonst bringt es auch nicht. Aber ich bin jetzt auch an dem Punkt, wir gehen jetzt sehr unregelmäßig, aber mir fehlt was.
Ja.
Mir fehlt was und ich merke, irgendwie glaube ich, dadurch fehlt auch den Kindern oder Jugendlichen was. Die sagen zwar, nö, denen fehlt nichts, ich glaube doch, dass es was fehlt. Oder und wenn es eben auf mich bezogen ist. Ich brauche den Austausch, ich muss auch dieses den Spiegel haben. Weil alleine komme ich auch viele Ideen nicht. Und Lösungen werden wir hier nicht finden. Aber hast du denn noch Hoffnung oder hast du Ideen, dass du denkst, doch, wir kommen aus diesem
Ich habe jede Menge
Tief Hoffnung. Raus?
Wirklich. Also ich denke, wie gesagt, ich denke, es ist eine wirklich chancenreiche Zeit gerade. Also wenn ich an sowas glaube wie Fügung, dann denke ich, hat Gott hier mal echt seine Finger im Spiel und sagt, jetzt ist Schluss mit dem Mist, ja.
Jetzt hat unseren Tempel gerade zerstört. Er ist da, gibt es auch eine Stelle.
Ja, genau. Alles einmal den Tempel stürmen und sagen, nee, raus mit dem ganzen Mist. Das ist nicht das, was ich gewollt habe. Das ist ein Haus des Gebetes und es ist kein Haus von, was weiß ich, ja, Sachen zu verkaufen oder Menschen zu missbrauchen. Dafür ist die Kirche nicht da und es ist gut, dass es mal gereinigt wird. Okay, aber es bleibt so, wir müssen schauen, was denn dann anstelle dessen tritt und nicht einfach nur eine Leerstelle lassen, die füllt sich dann mit Mist. Ja, das ist ganz genau so, hat Jesus auch mal irgendwann gesagt. Das ist das Problem von Dämonen austreiben. Wenn das Haus dann hinterher schön geschmückt ist, kommen dann noch hinterher noch viel mehr, als man vorher hatte. Also
okay, das heißt, wir sind beim Dämonen austreiben und müssen schauen, wer zieht neu ein.
Ja, genau, genau.
Hast du Ideen?
Also meine Vision ist, dass es Gemeinden geben wird. Keine Pfarreien mehr. Weil also diese Fixierung.
Was ist für dich der Unterschied zwischen Pfarrei und Gemeinde?
Naja, die Pfarrei ist eine Kirchenstruktur. Und das ist klar, also das ist in der katholischen Kirche das klar, der Leiter einer Pfarrei muss immer der Pfarrer sein, ja. Und der, das können die ja gar nicht mehr. Also
wir haben ja nicht mehr genug.
Es sind sehr wenige die überhaupt keinen Kontakt mehr zu denen, also überhaupt keinen stimmt nicht, aber die zu einem sehr kleinen Teil ihrer Gemeinden noch irgendwie Kontakt haben. Aber die Gemeinden untereinander könnten ja was machen. Und da warte ich drauf und versuche ich auch, wo ich merke, wo es sowas aufbricht, wenn ich das darf und soll, man mich einlädt, das irgendwie zu begleiten, dass diese Gemeinden stark werden.
dass man sich einfach vor Ort mit Menschen, die sagen, der Glaube ist mir wichtig, trifft und einfach übers Wort spricht oder
zum über Beispiel das Leben. Über weiß ich nicht, Bibelgespräche führt. Ich finde, wir sind auch gerade in Erbach stark dran, so zu gucken, was machen wir eigentlich, wie du sagst, für unsere Kinder und Jugendlichen, ja. Da kommt dann immer so ein Schwenk, aber die Eucharistie feier ich, ja, fehlt mir auch. Ich habe halt was von der Eucharistiefeier, ja. Ich halte auch noch immer was von Sakramenten. Ich hatte auch schon sehr, sehr schöne Erfahrungen mit Sakramenten. Aber ich glaube, an dem Punkt sind wir im Moment nicht. Um zu sagen, das ist das Wichtigste in unserer Kirche.
Und für mich schließt das eine das andere nicht aus. Nein. Vielleicht Eucharistie, also da muss ich jetzt gestehen, ich habe schon ganz böse Sachen gemacht, wenn man jetzt Eucharistie als Sakrament, ist ja ein Sakrament, darf nur vom Priester. Mhm. Also ich weiß, es gab Zeiten, da hatte ich hier ja 9 Zwerge rumspringen und es gibt ja hier den Gottesdienst auf Gründonnerstag, wo es ja um die Eucharistie geht. Mhm. Ich wollte mir das, sage ich mal ganz deutlich, nicht antun mit den Ganzen. Die waren zu der Zeit auch sehr quirlig und... Mhm. Nee, also ich bin alleine abends in die normale Messe gegangen, aber ich wollte denen halt dieses Symbol näher bringen. Und wir haben im Prinzip, ich darf es ja nicht Eucharistie nennen, aber wir haben also das auch nachgespielt. Bei den Evangelischen ist es ja eh auch anders besetzt. Und für mich war da Gott genauso gegenwärtig. Ob der jetzt wirklich da ist oder das ist ja eh eine Vorstellung, die für uns Menschen total Banane ist, wo ich ja auch deswegen finde, evangelisch-katholisch, dieser Unterschied, ich respektiere, dass es Menschen gibt, denen das ganz heilig ist und die sagen, da darf keiner dran. Ich sage, mir ist es auch ein wichtiger Moment und ich versuche schon, auch wenn ich dann die Hostie zu mir nehme, also ne, bei den Katholischen ist ja, wir glauben dran, da ist jetzt Gott gegenwärtig. Aber wenn wir es mal ernst nehmen, wenn Gott Mensch geworden ist und dieser andere Gott, ist er immer in mir gegenwärtig. Ich glaube, er hat mich geschaffen, er ist in mir, ein Teil von mir. Dann ist es ja gehopst wie gesprungen. Also, dass man da mehr, in Anführungsstrichen, wir haben ja von Macht gesprochen, mehr Macht dem Volk. Nein. Oder dann eben nicht Macht, sondern mehr Aktion dem Volk. Macht ist ja nicht immer negativ.
Nee, im Sinne von machen lassen, ja, ist ja schon
mehr so. Mehr machen lassen dem Volk.
Ja, ich meine, wir sind raus aus der Idee, wer sie immer noch haben mag, der ist selber schuld. Es ist nicht mehr irgendjemand, der jemandem erlauben kann, etwas zu machen. Sie machen es sowieso.
Oh, Judith.
Ja, aber es ist nur so. Also, wer soll mir denn noch verbieten oder erlauben, Gott zu erfahren?
Ja, das habe ich mir ja noch nie verbieten lassen.
Ja, eben.
Aber
es gab mal eine Zeit lang, da konnte man, und das war, es war ja auch gut und richtig begründet, zu sagen, in einer Zeit, wo Menschen sehr verunsichert waren, was ihre ewige Seligkeit betrifft und damit auch ihre Existenzberechtigung eigentlich. Ja? Wenn da die große Frage ist, die Luther ja so rumgetrieben hat, wie finde ich einen gnädigen Gott? Und dann sowas zu predigen, die Sakramente, das ist etwas, was wirklich von Jesus kommt und du kannst dich darauf verlassen, egal wie miserabel der Priester ist, da ist Jesus wirklich da. Und du kannst dich darauf verlassen, da wird dir Vergebung geschenkt, da wirst du in eine persönliche Beziehung mit Gott geführt und so. Egal, was sonst rumrum passt, das stimmt. Das war damals eine richtig, richtig, richtig gute Antwort. Ja? Heute sagen die Leute ja. Also was du gerade erzählst, ne, mit der Eucharistie, das hat mich so fertig gemacht. Ich habe Kinder vorbereitet für Erstkommunion. Und erzähl denen ja, ne, gute katholische Ordensschwester, wenn du dann ne, zur Kommunion gehst, dann ist auch Jesus in diesem Brot wirklich gegenwärtig. Also das ist Realpräsenz, nennt man das so theologisch, ja. Das ist dann echt Jesus. Und eins von den Kindern fragt mich, sonst nicht?
Gut.
Ja.
Doch, sonst auch.
Ja. Genau, sonst auch. Und damit... Das war für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, ja, es sind die Kinder, aber es sind auch alle Erwachsenen heute auf dem Punkt, wo sie sagen, ja, und das
musst okay. du inzwischen jetzt machen. Ich muss nochmal auf die Kirche zurück. Okay, also da kann ich sehr gut mitgehen. Also sowieso, also eigentlich ja, die Rollen umgedreht. Ich komme da immer noch nicht drüber weg. Ich bin wirklich zwischendurch immer hin und her gerissen. Also ich kriege auch ganz viel mit. Also gerade ja auch bei meinen Jugendlichen, bei meinen jungen Erwachsenen, die heiraten, wo dann so Überlegungen sind, naja, also weiß heiraten in der Kirche finde ich schon noch schön, möchte ich auch.
Ja.
Ich habe ja auch einen Glauben, aber eben die Freunde teilweise eben überhaupt nicht. Also meine kommen ja schon aus der Tradition, dass ich denen was vermittle. Und deswegen habe ich eine, die sagt schon, nee, mir ist schon wichtig, ich möchte schon in der Kirche auch heiraten. Mhm. Dann treten wir halt danach aus. Dann kann ich natürlich einmal auf dieser moral-ethischen, ich sage, na, also entweder oder, und du kannst ja nicht, das ist ja auch ausnutzen und nutznießen. Dann sagt die, nee, also das geht ja mir um mich, dass ich diesen Ort trotzdem als guten Ort erlebe. Mhm. Und trotzdem sage ich, also die Kirchensteuer, wo die hingehen, was da alles mitgemacht wird, dann komme ich dann mit meinen Standardantworten, naja, es gibt aber auch Kindergärten und Schulen und da machen wir ja viel Gutes mit. Und im Endeffekt, Kirchensteuer werden ja auch sehr gut eingesetzt. Dann kommen dann wieder die Gegenargumente, die kennst du, denke ich, auch. Ah, Kirchen und Gold und Tüll und ich bin dann ganz schnell irgendwann sprachlos und dann gebe ich auch zu, ich selber frage mich es auch immer wieder. Wenn denn das jetzt so im Aufbruch ist, sage ich dann, okay, dann wirklich in den Gemeinden, in den kleinen Kreisen da, wo ich über Glaube erzähle mit und warte mal ab, was sich entwickelt, dann kann ich in der Zeit auch aus der Kirche austreten. Also mir geht es jetzt nicht um die 3,50 Euro Kirchensteuer, sondern eher um dieses, dann mache auch ich deutlich, die Kirche so, wie sie jetzt ist, auch mit diesen Missbrauchssachen, ich distanziere mich davon. Dann habe ich allerdings im Kinderdorf, glaube ich, auch ein Problem. Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Vielleicht auch gar nicht mehr, ne? Also wir sind da ja auch offener geworden. Aber will ich das? Weil ich ja eigentlich immer der war, der auch sagt, naja, ich bin ja Kirche. Und ist es dann auch Flucht, Fahnenflucht? Oder bleibe ich dabei? Ja, du nix jetzt. Das sind ganz schwierige Fragen, finde ich.
Ja, aber es ist so eine typisch deutsche Frage. Weil das ist natürlich, es ist etwas, was es nur in Deutschland gibt, das mit der Kirchensteuer. Also du kannst auch nur in Deutschland aus der Kirche austreten. Das ist so ein blödes deutsches Problem.
Ach so, ich weiß wohl, dass es in Holland nicht so ist, aber...
Nein, das kannst du nirgendwo. Also, ach so. Das ist eine Folge des Konkordates, was wir damals, weil Napoleon so viele deutsche Lande, die eigentlich zur Kirche gehörten, zugesprochen bekommen hat, haben sie das ausgeglichen mit diesem... Recht des Staates oder der Pflicht des Staates für die Kirche Geld einzusammeln. Ich denke, das Problem wäre relativ schnell gelöst. Ist sonst nicht meine Lieblingspartei, aber wenn man ne, der FDP folgt und sagt, wir schaffen die Kirchensteuer einfach ab.
Okay, die sagen das.
Die sagen das.
Ja, ich sollte mich etwas politisch mehr interessieren.
Ja, also ich meine, ja, ich denke, wahrscheinlich ist das längst sowieso alles zurückgezahlt und es gibt keinen richtigen Grund mehr für das Konstrukt Kirchensteuer. In allen anderen Ländern musst du sagen, das gibt es in Deutschland nicht, von der ist mir egal, ob du aus der Kirche austrittst oder nicht. Wenn ich aus der Kirche austrete, ist das eine Frage des Steuerrechts. Natürlich sage ich damit auch, ich nehme nicht mehr teil an den Diensten, die die Kirche macht. Sonst ist das, wie du sagst, unmoralisch. In allen anderen Ländern musst du vom Glauben abfallen, um sowas zu tun. Du kannst nicht aus der Kirche austreten. Du musst erklären, ich glaub's nicht mehr. Und das tust du ja nicht.
Nee, ich glaub's ja.
Du bist Kirche, solange du das glaubst.
Ich muss auswandern. Also meine Lösung wäre, ich wandere aus, dann habe ich das Problem nicht. Wenn es das nur in Deutschland
gibt. Naja, weiß ich nicht. Vielleicht hast du ja in Deutschland auch wie man das nimmt, ja, die einmalige Chance, wenn du sagst, das ist jetzt meine Art, den Protest zu zeigen, mit dieser verfassten Kirche will ich mich nicht identifizieren und ich streiche ihnen die Gelder. Ja. Wobei, das ist ein bisschen schon so, wie du sagst, es ist ja mit den Kirchensteuern, ich glaube, der Sozialstaat würde ziemlich zusammenbrechen, wenn auf einmal die Kirche nicht mehr alle ihre Aufgaben erfüllen würde, die sie im sozialen Bereich macht, aufgrund von Kirchensteuern.
Danke, weil es ist ja, ne, sie macht ja nicht nur Mist. Also
Nein.
Also, sie macht ich glaube, wenn nicht nur Mist. Sie nicht gegeben hätte, würde ich hier auch nicht sein.
Ja,
und ich weiß, mir war in der Entscheidung, Kinderdorfmutter zu werden, wo, dass ich zum Beispiel nicht bei SOS gelandet ist, gerade dieser Glaube und dieser Aspekt, der für mich Glaube ist, ja auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger.
Ja.
Okay. Ja, im Moment bin ich jetzt dann eher doch wieder auf den Standpunkt mit Kirchensteuer einfach vielleicht diesen Neuaufbau irgendwie doch nicht zu verpassen und noch dazu zu gehören.
Ich würde das trennen. Ich würde sagen, Kirchensteuer ist das eine. Da kann sich jeder für sich entscheiden zu sagen, will ich das finanzieren und muss ich aber bitte vorher auch Gedanken drüber machen, was finanziere ich denn? Und es ist viel wirklich Sinnvolles dabei. Ja, die ganzen Kindergärten und sowas, die wir halt haben. Auch
Kinderdörfer leben nicht von Kirchensteuern, aber ne, also Krankenhäuser, also was, das wird alles mit, damit finanziert und das ist ein großer sozialer Beitrag, den die Kirche trägt. Das ist okay, ja? Kann man sagen, okay, das ist aber das eine. Das andere ist, will ich Kirche sein? Und darüber, finde ich, sollten wir uns Gedanken machen, will ich Kirche sein? Und wie will ich Kirche sein? Und was heißt das für mich, Kirche zu sein?
Ja. Und damit hätten wir dann jetzt wieder Glaube, also wir sind ja angefangen mit diesem Gedanken, Glaube und Kirche, ist es das Gleiche? Dann hast du mich auf Wege geleitet, die ich nicht so erwartet hätte, was Kirche ist, Machtkonstrukt, welche Strukturen in Kirche vielleicht auch krank sind, wo ich dann mittendrin jetzt eher gesagt hätte, okay, Glaube hat mit Kirche eigentlich wenig zu tun. Mhm. Und jetzt kehrst du wieder zurück zu, wenn ich glaube, will ich auch Kirche sein oder sagt mein Glaube, wenn du glaubst, bist du auch Kirche, weil, wie heißt es schon, wo zwei oder drei zusammen sind. Ja. Und in dem Moment ist Kirche und dann ist Glaube wieder Kirche.
Genau. Ich bin definitiv Kirche. Also, das würde ich mir niemals absprechen und von niemandem nehmen lassen. Ich bin Kirche. Ich finde, dass der Papst auch Kirche ist. Aber ich würde mich ab und zu gerne mal mit ihm unterhalten. Über unsere verschiedenen Vorstellungen von, was heißt
Kirche. Ich befürchte, das wird schwierig, ne? Also ich glaube, so ein paar Leute,
um die Audienz zu bekommen. Ja, der hat so viele, mit denen er sich unterhalten muss. Und ich meine, das muss man ja auch wirklich sagen. Ich mag das gerne mit den Gemeinden unterwegs sein und mit den Kinderdörfern ja sowieso. Es ist ja einfach nur ein Traum, mit den Kinderdörfern unterwegs zu sein und zu gucken, was für Spiritualität sich da entwickelt. Ja, das finde ich toll. Der Papst muss das für die ganze Welt, was ja sowieso für mich eine eher unwahrscheinliche Vorstellung ist, dass man gemeinsame Richtschnur für die ganze Erde findet. Also die Probleme sind eigentlich überall so anders und ja, es lässt sich ganz schlecht machen. Aber es ist sein Job und von da möchte ich vielleicht auch nicht mit ihm reden, weil ich zu wenig Ahnung davon habe.
Naja, also mich würde es aber auch halten. Ich weiß, dass ich diesen Gedanken, ich möchte mal mit dem Papst und mit einem Bischof oder die so weise Worte von sich geben, reden. Und nicht jetzt der Einbild, ich würde denen mal erzählen, wie es läuft, weil ich könnte, wie du gerade auch sagst, ich möchte an der Position nicht stehen, weil man kann sich ja gar nicht vorstellen, was da alles von abhängt. Aber um ja das, was vielleicht ja auch die Kirche mit diesen Strukturen und dieser Macht, was du am Anfang sagtest, verdeutlicht, man hat ja gar keinen menschlichen Bezug mehr. Und von daher, ja, die Kirche, wer ist die Kirche? Und ich glaube, wenn es mehr Dialog gäbe, wird man manche Sachen vielleicht auch anders verstehen können. Und da muss ich es ja nicht richtig finden oder genauso machen, aber ich würde vielleicht mehr Verständnis und Verstehen haben, wie kommt der dazu? Ne? Also sag mal, wenn dann wieder irgendwas in der Zeitung steht, der Papst hat gesagt. Also ich muss sagen, wie dieser Papst, der jetzt Papst ist, Papst wurde, fand ich total toll, weil ich es schon sehr revolutionär fand. Der war mir erstmal in Anführungsstrichen das, was in der Presse als Mensch produziert wurde, sage ich jetzt mal, weil ich kenne ihn ja nicht, war eher sympathisch und nett. Und wo ich wirklich sagte, boah, endlich mal einen zum Anfassen. Und ja, in seiner Rolle ist er natürlich jetzt wieder inzwischen super weit weg. Und dann sagt er natürlich auch Sachen aus seiner Geschichte heraus, die ich aber wahrscheinlich nur verstehen kann, wenn ich verstehe, wo er groß geworden ist. Ich sag mal, wir brauchen nur nach Polen fahren, die noch mit einem anderen Glauben groß werden, wo man manchmal vorsteht und denkt, oh, was sagen die denn für ein Quatsch? Aber für die ist es kein Quatsch, für die ist es gelebte Wirklichkeit. Und ja, das wird es vielleicht erleichtern, wenn jeder mal zum Papst könnte. Nur leider ist dieser ja nur einmalig da.
Ich weiß gar nicht, ob dafür jeder zum Papst muss. Ich finde, es ist eine großartige Gelegenheit, die wir haben, wenn du zum Beispiel mit deinen Töchtern, Kindern, die dann
muslimische Söhne,
die muslimische Freunde haben, mit dem muslimischen Freund sprichst. Also wir haben ja doch die Chance, mit Menschen, die auf andere Weise glauben als wir, an allen Ecken ins Gespräch zu kommen. Innerhalb der Kirche und außerhalb der Kirche. Und das finde ich so schön, weil das relativiert so viel. Wenn ich gucke, ja, in der Kirche, in der katholischen Kirche gibt es Strukturen, die begünstigen einen Machtmissbrauch. Mhm. Wir sind ja im Kinderdorf ziemlich fit da drin, Präventionskonzepte zu schreiben.
Oh ja.
Weil ich meine, wir hatten das Problem ja nun auch unter Pädagogen. Oder haben es wahrscheinlich immer.
Also das haben wir immer und werden wir immer haben. Das ist nochmal ein ganzes Thema für sich. Ja. Bitte nicht hier öffnen.
Ist so. Also wir haben, das ist ja ein sehr menschliches Problem. Was machen wir? Was ist das Wichtigste, würdest du sagen, in dem Präventionskonzept? Was ist das Wichtigste? Worauf kommt es an bei Prävention?
Bei Prävention für mich jetzt? Das drüber reden. Also ich finde, das A und O ist nicht tabuisieren, auch nicht in Panik verfallen, auch die sich von den Zahlen nicht verschrecken lassen, sondern miteinander reden und auch ein Stück weit Gelassenheit nehmen in Dinge. Also, weil gerade bei Prävention geht es ja ganz schnell in die Kiste, alles, was Sexualität ist, ist schlecht, stimmt ja auch nicht, sondern genau im Gespräch bleiben, was ist denn Sexualität, was tut mir gut, dann kann ich auch hören, was dir gut tut.
Genau, genau. Und das ist das, was wir vor allen Dingen mit unseren Kindern machen. Wir fragen die, was tut dir gut? Und spürst du das? Ist das wahr? Wenn dir jemand irgendwas anbietet oder von dir was will, spür hin, willst du das? Ja, ich finde, das gilt genauso für die Kirche und für die Gläubigen. Spür hin, stimmt das? Das ist nicht mehr, das können wir nicht mehr. Wir können nicht mehr sagen, ja, warum hat gesagt? Ja, ich muss schon spüren, stimmt das für mich?
Okay.
Und hat das was mit meinem Glauben zu tun und mit der Weise, wie ich Gott erfahre?
Ja, und dann rede ich, das mache ich, also viel. Also ich bin glaube ich, sehr offen im Austausch mit meinen Mädels, mit meinen ehemaligen Jungs und weil es mir auch was wichtig ist, auch mit Muslime, auch dass ich ihr dann sage, ja, naja, also sie kam dann zum Beispiel so nach Motto, ja, was ich ganz toll finde, Ramadan, wie die fasten. Dann habe ich so ein bisschen in Spiegel gesagt, ja, aber wenn dir das gut tut und wenn du das toll findest, also Fastenzeit früher haben wir auch mal Vorgaben und so gemacht. Wir haben auch immer uns zusammengesetzt, haben gesprochen, jeder durfte für sich so ein bisschen gucken. Wer hat dich davon abgehalten, in deinem Glauben das zu machen? Mhm. Aber natürlich verstehe ich, was sie eigentlich meint, weil es nicht mehr dieses Gemeinschaftliche ist. Also Islam ist ja auch Macht, da gibt es ja auch Machtmissbrauch und ähnliches. Also brauchen wir ja nicht, also ganz, ganz viel. Und wenn du da extrem hast. Aber ich merke, das gefällt ihr ein Stück weit.
Nein, was ihr gefällt, ist die Gemeinschaft.
Ja.
Die verbindliche Gemeinschaft, das gefällt ihr. Dass es einfach klar ist. Das würde mir auch gefallen.
Ja, mir ja auch.
Aber da sind wir halt gerade an dem Punkt von Umbruch, wo das erst wieder entstehen muss. Sinnvoll gefüllt. Und ich weiß das nicht, ich kann das nicht sagen, wohin das eigentlich läuft. Ich, wie gesagt, ich hoffe, dass das so ein Aufbruch in Gemeinden wird. Ich erlebe immer wieder Orte von wirklich lebendiger Kirche und ja, fördern, ne?
Okay, also eigentlich jetzt schon fast das Schlusswort, total toll, passend. Komm, so ein bisschen zusammenfassen, das zusammenfassen. Also ich hatte es vorhin schon mal gesagt, also ich glaube, dieses die Situation der Kirche einmal A, akzeptieren als so, wie es war, die Strukturen haben Missbrauch, haben Machtmissbrauch gefördert. Eigentlich gut, dass sie einstürzen, aber wie es eigentlich bei allen Veränderungen sind, es gibt erstmal einen Einsturz, ein Loslassen müssen, vielleicht auch ein bisschen Apokalypse, ein bisschen Tod, ein bisschen, es muss ein Stück sterben, aber in der Hoffnung, im Gespräch, im Dialog, aus dem Glauben raus wieder Kirche sein und in der Hoffnung, dass die christliche Kirche nicht stirbt, sondern daraus lernt, andere Wege zu finden.
Das ist das.
Ist das so okay?
Das ist Mysterium unseres Glaubens. Das tiefste, echte, wahre aus Tod wird Leben. Ostern.
Ja, okay.
Das ist das, was wir eigentlich feiern.
Ja, dann versuche ich mal den Karfreitag auszuhalten, den Tod und... ja, es war super interessant. Ich habe es mir komplett anders vorgestellt. Judith, du hast mich da sehr...
nicht enttäuscht, sondern ich fand es super spannend. Mhm.
Für mich auch. Ich habe nochmal viel Denkstoff bekommen. Ich hoffe, dass die, die mich fragen, jetzt durch dich auch nochmal ganz neue Antworten, Ansätze bekommen haben. Ja, ich danke dir, dass du da warst. Ich finde es ja kein einfaches Thema. Und... ja, du lässt mich zurück, etwas erstaunt und neugierig, vielleicht nochmal mehr zu hören. Und danke schön, dass du so offen warst, dass du so ja kirchenkritisch, obwohl du ja Teil der Kirche bist, warst, aber auch trotzdem, glaube ich, so echt auch wieder was rübergebracht hast, das, was mir ja so ein Anliegen ist, wie toll der Glaube ist und das Christentum an sich, also das, was Gott und die Dreifaltigkeit, dass es einen Sohn gibt, dass es einen Mensch gewordenen Gott gibt, dass es uns was gibt und dass mir es im Leben was gibt. Und da können wir vielleicht nochmal ein andermal mehr drüber reden. Was ist eigentlich Glaube für mich? Da sind wir jetzt gar nicht mehr zugekommen. Mhm. Dankeschön, dass du da warst.
Gerne.
Und tschüss.
Wir sehen uns ja noch ein paar Mal.
Ja, ganz bestimmt.
Schön.